Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ein relativ rugbyarmes Wochenende in relativen Begriffen. Wir hatten da einen vollen Spieltag der Top 14. Und natürlich den Grand Slam Decider der Frauen, dass die Französinnen ja leider zu Hause in Bayonne gegen England verloren haben oder gegen die Engländerinnen verloren haben. Natürlich schade, so kurz vor der WM, aber gut, es ist wie es ist. Die Engländerinnen im Gegensatz zu den Französinnen seit 2 Jahren voll professionell. Die Französinnen haben offiziell nur Teilzeitverträge, dafür allerdings gibt es deutlich mehr Verträge. Macht natürlich trotzdem noch einen Unterschied. Aber gut, dafür sind wir ja nicht hier. Wir sind hier für Vereinsrugby. Wir reden heute also über die Top 14 und wir müssen danach einmal kurz noch über die Federal 1 reden, die aktuell 4. Liga, die ja nächste Saison zur 5. Liga wird, aber dazu kommen wir noch. Fangen wir erstmal mit der Top 14. Ein wilder Spieltag in einigen Bereichen. Wir sind 2 Spieltage vor Ende und so viel vorweg. Nach aktuellem Stand hat keine einzige Mannschaft einen Playoff-Platz sicher. 2 Spieltage vor Ende. Das ist schon eine wilde Saison. Toulon, die vor gar nicht so langer Zeit, 3, 4, 5 Monaten, 5 Monate nicht, aber 3 Monate, drei Monate kommt hin. Vor den Six Nations standen sie noch auf dem letzten Platz. Und jetzt sind sie nur 3 Punkte hinterm amtierenden Meister Toulouse. Sie können realistisch noch die Playoffs schaffen. Ein Champions Cup Platz ist, möchte nicht sagen, dass ihnen der sicher ist, aber er ist sehr wahrscheinlich. Was für ein Comeback. Auf der anderen Seite natürlich Biarritz mittlerweile offiziell auch abgestiegen, was ja vorher schon eigentlich eine sichere Sache war, ist jetzt auch mathematisch bestätigt nach der 13:48 Niederlage gegen Castres, die sehr locker aufgespielt haben. Grandiose Leistung vor allem von Santiago Arata, dem uruguayanischen Scrum Half, der einen Versuch selbst gelegt hat, spektakulär 50 Meter Solo und einen anderen Versuch sehr gut vorbereitet hat. Castres, ihm wird ein solcher Spielstil vorgeworfen, aber stimmt ja halt leider auch, sehr kampfbasiert, sehr geschlossen, sehr kickbasiert, aber sie können es halt auch anders. Herrliches Wetter generell in Frankreich am Wochenende. Kann man wirklich wenig sagen. Es war sehr, sehr schön. Trotzdem noch ein Biarritz volles Haus. 13.000 Fans waren wohl da. Kann man eigentlich wenig sagen. Man möchte ja immer meckern, aber kann man eigentlich echt nichts sagen. Dafür, dass man schon längst abgestiegen war und gut. War trotzdem ein sehr ansehnliches Spiel. Castres nimmt den Offensivbonus mit. Damit jetzt auf dem 3. Platz. Punktgleich mit Bordeaux auf dem 2. und 2 Punkte hinter Montpellier auf dem 1. Aber eben auch nur 1 Punkt vor Racine auf dem 4. Apropos Montpellier und Bordeaux, die beiden Erstplatzierten seit einer Weile ja wirklich auf diesen ersten beiden Plätzen. Montpellier ja mit dieser ewig langen Siegesserie, 12 Spiele, in denen sie nur ein einziges Mal verloren haben und das auch nur ein einziges Mal nicht gewonnen haben und das war das unentschiedene Brief. So rum war es. Bordeaux auch lange das Team der Liga, aber vor allem seit der Verletzung von Mathieu Jalibert nicht mehr so wirklich in Fahrt gekommen. Beide haben ihre klaren Vorsprünge von 14 Punkten mittlerweile verspielt. Beide mit bitteren Niederlagen. Montpellier hat 43:20 in Lyon verloren. Lyon mit Offensivbonus. Die haben das Spiel komplett dominiert bei herrlichem Wetter vor fast 20.000 Fans. Für Lyon auch fantastische Zuschauerzahlen, wobei natürlich auch trotzdem noch im Gerland das Ganze nicht so voll aussieht immer. kann man aber trotzdem nichts sagen. Lyon, die ja Licht und Schatten die Saison gezeigt haben, gerade diese Klatsche, die sie gegen Toulon im letzten Heimspiel kassiert haben, das war ja eine richtige Backpfeife. Da lief ja gar nichts für Lyon, nichts im Sinne von Einsatz, Engagement, spieltechnisch. Haben den ersten Versuch gelegt und dann 40 unbeantwortete Punkte kassiert, war schon mau. Jetzt also diese kleine Revanche, diese kleine Wiedergutmachung gegen ein absolutes Top-Team mit Lyon, die Saison weiterhin zu rechnen. Vielleicht ein letztes Mal, vielleicht hat auch der Abschied von Pierre Mignoni, der nur Ewigkeiten Trainer dieses Vereins war, doch nochmal ein bisschen beflügelt. Für Montpellier, ich sag mal, eine Woche vor dem Champions Cup Viertelfinale natürlich nicht das ermutigendste Ergebnis, zumal sie ja das Wochenende davor gegen Bordeaux zu Hause verloren haben. Nicht ideal. Nicht beängstigend, nicht entmutigend, aber eben auch nicht ideal. Gegen Bordeaux waren sich ja eigentlich alle einig, ja, okay, da ist ihnen am Ende des Spiels ein bisschen die Kraft ausgegangen. Es waren lange Wochen, es waren lange Monate. Klar, sehe ich, natürlich. Aber trotzdem sollte auch auswärts mehr drin sein für eine Mannschaft mit Meisterambitionen. Sie sind immer noch Tabellenführer. Da müsste theoretisch mehr drin sein. Wochenende natürlich Champions Cup Finale, Viertelfinale, kann ich ja schon mal einwerfen. Ne? Ein Spiel, drei Spiele am Samstag, eins um 14 Uhr oder 16 Uhr und zwei um 18 Uhr, was natürlich sehr enttäuschend ist. Zeitgleich am Samstag ist das französische Pokalfinale im Fußball, entsprechend die Spiele vorher. Trotzdem wäre natürlich auch möglich gewesen, ein zweites Spiel vor den Sonntag um 16 Uhr zu legen, wo das vierte Viertelfinalspiel stattfindet. Ich gehe mal davon aus, ich habe nicht kontrolliert, aber da bisher ja alles auf Modern Sports TV stattgefunden hat, live und kostenlos, gehe ich davon aus, dass es auch diesmal stattfinden wird. Die Gruppenspiele ja noch mit deutschem Kommentar, die Achtelfinalspiele mit englischem Kommentar. Mal schauen, wie das aussieht, aber so oder so denke ich trotzdem sehenswert. Bordeaux auf ihrer Seite haben am Sonntag das Duell mit Toulon 16-29 verloren. Auch relativ eindeutig. Toulon, die das Spiel relativ gut im Griff hatten, klar dominiert haben. Ja, ich meine, dieser eine Versuch von Emeric Luc, wo er Romain Bourros, der einen hohen Kick auf der eigenen 5-Meter-Linie fängt, ihm in der Luft der Ball aus den Armen geklaut wird und dann abgelegt, ist natürlich schon ein kleines bisschen, ich möchte jetzt nicht peinlich sagen, aber es ist kein Glanzmoment. Insgesamt nicht die beste Vorstellung von Bordeaux, die sich so langsam wirklich zusammenreißen müssen, weil das sind jetzt schon einige maue Performances in Folge. Gerade diese drei Niederlagen gegen La Rochelle vorher. La Rochelle, die ja ihre eigene Niederlagenserie am Laufen halten, aber dazu kommen wir auch noch. Aber für Bordeaux muss da schon deutlich mehr kommen. Oder von Bordeaux muss da deutlich mehr kommen. Ich denke auch, dass es klappt. Ich meine, Christophe Aurier ist natürlich auch ein Motivationsmonster. Wenn er eins kann, dann ist es irgendwo eine, wenn es darauf ankommt, die Mannschaft wieder zusammenzuführen, bin ich mir sicher, bevor wir zu den Playoffs kommen, wo ich schon davon ausgehen würde, dass sie da drin bleiben, denke ich schon, dass sie da noch was reißen können, weil sie natürlich auch nicht das einfachste Restprogramm haben. Jetzt erst zu Hause gegen Lyon und danach in Perpignan. Und Perpignan, die ja nur wirklich noch theoretisch, also noch wirklich Hoffnung haben, Klassenerhalt schaffen zu können, das könnte dann schon, kommt natürlich drauf an, wie die Ergebnisse vom nächsten Spieltag sind, aber das muss man dann abwarten. Machen wir direkt mal mit La Rochelle weiter. Siebte Niederlage in Folge gegen Toulouse. Lasse ich auch einfach mal so stehen. Sechs, wenn man nur die Pflichtspiele zählt. Sieben, wenn man noch das Freundschaftsspiel in Limoges vor der letzten Saison zählt. So oder so nicht gut. Nicht gut. Man möchte natürlich ein Top-Team sein und man ist auch ein Top-Team, aber in so einem wichtigen Spiel nicht mal einen Defensivbonus mitzunehmen, 23-16 ist es ausgegangen, sollte ich vielleicht auch dazu sagen, ist natürlich schon wenig. Klar, Toulouse sind ein gutes Team, auch wenn diese Performance insgesamt für meine Begriffe ein wenig enttäuschend war. Andere Stimmen haben gesagt, sie fanden es ermutigend, dass sie es trotz einer mittelmäßigen Leistung geschafft haben, dieses Spiel zu gewinnen. Das sei das Zeichen eines wahren Meisterteams. Persönlich fand ich einfach, dass sie ein bisschen mau gespielt haben. Gerade vor einem Viertelfinalspiel gegen Munster in Irland würde ich mir schon mehr erwarten. Aber gut, es ist, wie es ist. Ne? Kann man insgesamt jetzt nicht so genau reinschauen, was das heißt. Ich meine natürlich auch die Spieler von Toulouse, so viele wie sie bei der Nationalmannschaft hatten, die waren jetzt wirklich viel und lange im Einsatz. Dass da ein bisschen die Kraft fehlt, kann ich auch nachvollziehen. Aber eigentlich sollten sie auch die Kadertiefe haben, dann in solchen Momenten entsprechend zu rotieren. Für La Rochelle, sie finden einfach keine Antworten gegen Toulouse. Warum, weiß ich nicht. Jetzt sagen sie natürlich, sie fühlen sich ein bisschen ungleich behandelt vom Schiedsrichter, was ich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. Also gerade die Rux hatte man das Gefühl, werden auf beiden Seiten etwas unterschiedlich gepfiffen, weil La Rochelle wurde ein paar Mal bestraft dafür, dass die Spieler sich in die Rucks geworfen und auf den Ball gelegt hätten, was Toulouse auch sehr regelmäßig gemacht hat, ohne wirklich dafür bestraft zu werden, ohne dass es gepfiffen worden wäre. Aber auf der anderen Seite wird man in Toulouse genauso Leute finden, die sich ungerecht behandelt fühlen vom Schiedsrichter. Von daher weiß ich immer nicht, was das, wie viel da dran ist. Für meine Begriffe, ja, in diesem Bereich würde ich schon unterschreiben, dass es, oder würde ich auch zustimmen, dass es eine gewisse Form von Ungleichbehandlung gab, aber auch damit muss man klarkommen, wenn man Meister werden will. Aktuell, nach dieser Niederlage gegen Toulouse, sind die Gastgeber wieder vorbeigezogen. Drittes Spiel im Fußballstadion diese Saison natürlich, hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Vor knapp 30.000 Fans im Stadion. Der TFC ja am Wochenende stattdessen mit einem Auswärtsspiel bei Rodez, auch ein Derby. Rodez hat ja, nachdem sie in die zweite Liga aufgestiegen sind, hatten sie ja auch kein Spielrecht in ihrem eigenen Stadion. Stattdessen erst in Bastia gespielt und dann im Stadion. Der Sohn von Zinedine Zidane spielt ja immer noch beim RAF, wie er so schön heißt. Seine Großeltern kommen ja von dort. Also an so Zidanes Großeltern, die Eltern von Zinedine Zidane, beziehungsweise von seiner Ex-Frau, glaube ich. Doch egal. Ist ja auch egal. Ein ganz anderes Thema. Wobei auch interessant, sage ich mal. Aber unter anderen Gesichtspunkten interessant. Dieses ganze, ich meine, das Stadionthema mit den Auflagen, wie groß die sein müssen und wie viel überdacht und wie viel Sitzplätze und was alles haben wir ja auch in Deutschland im deutschen Fußball. Und wenn es irgendwann gut läuft, vielleicht auch irgendwann mal im deutschen Rugby, aber ja, ist noch sehr große Zukunftsmusik. Aber auch in Frankreich. Es sind Stadien ein großes Thema, wird viel gebaut aktuell, sehr, sehr viel gebaut aktuell, sehr viel renoviert. Eine Sache, die auch im Rugby natürlich ein großes Thema ist. Auf der anderen Seite, seine Heimspiele, wenn man aus Toulouse kommt, stattdessen in Bastia zu spielen, ist natürlich eine Ecke oder sehr weit hergeholt. Wie dem auch sei, machen wir weiter. USAP. Perpignan hat das Abstiegsfinale oder Nicht-Abstiegsfinale, Relegationsfinale gegen Brief mit 27-10 gewonnen, damit Hoffnung am Leben gehalten, vielleicht doch noch den Relegationsplatz zu vermeiden. So ein Spiel, wo ich denke, das ist für mich so richtig, das ist so der Rugby, mit dem ich aufgewachsen bin. Blauer Himmel, volles Stadion, lautes Stadion, herrliche Atmosphäre, sehr viel Kampf, sehr enges Spiel, sehr geschlossenes Spiel auch. Immer mal wieder Reibereien zwischendurch. Brief, die das Spiel mit einem Versuch von Tui Thuvu in den ersten 10 Minuten eröffnet haben, 7-0 in Führung gegangen sind, und Perpignan, die sich dann wirklich zurückgekämpft haben. Brief, kein Defensivbonus, allerdings Perpignan auch kein Offensivbonus. Ist natürlich für beide Teams ein kleines bisschen zu wenig, aber Perpignan damit zumindest auf 4 Punkte an Brief ran, den ein Sieg mit Offensivbonus vielleicht schon reichen könnte, um die Klasse zu halten. Eine Mannschaft, die sehr eingebrochen ist. Wir können uns erinnern, am Anfang des Jahres haben wir darüber geredet, oder am Anfang der Saison, dass Brief in die Top 6 kommen könnte. So einen furiosen Saisonstart hatten sie und jetzt sind sie auf dem 12. Platz. Ist natürlich sehr enttäuschend. Da wäre auch sicherlich insgesamt mehr drin gewesen. Auch in diesem Spiel wäre sicherlich mehr drin gewesen. Aber es bleibt natürlich dann jetzt abzuwarten. Brief, das in die übernächste Woche dann, überübernächste Woche, am 21. Mai geht es erst weiter. Zu Hause gegen Toulouse, die dann immer noch keinen Playoff-Platz sicher haben und sogar noch mehr kämpfen müssen als viele andere. Das kann ein sehr spannendes Spiel werden, wie es da weitergeht. Po hat 21-42 gegen Racing verloren. Auch so ein Spiel, wo mehr drin gewesen wäre. Po die erste halbe Stunde komplett dominant, bevor Racing, die ja durchaus ein kleines bisschen rotiert haben vor dem Champions Cup Viertelfinale, bevor die dann komplett wieder aufgedreht haben. Wenn ich sage, sie haben rotiert, ja, es, das ist die Eigenaussage, ob man davon reden kann, dass dass sie groß rotiert haben, wenn sie immer noch einen Trevor Nyakane als amtierenden Weltmeister und Finn Russell in der Startformation haben, sei mal dahingestellt. Auf Seiten von Pro hat Jordan Joseph gefehlt, der ist ja aktuell von Racing ausgeliehen. Da gab es wohl ein Gentleman's Agreement, dass er nicht gegen sie spielen wird, was nachvollziehbar ist. Bin ja mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. In der Form, in der er aktuell ist, ist er definitiv ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Muss man schauen, wo vor allem wo es bei ihm weitergeht. Ne? Für Racing wichtige Punkte. Für Po, die ja zumindest noch kleine Hoffnungen hatten, sich vielleicht auf den 8. Platz ranzuschleichen, also einen Champions Cup Platz, das ist damit passé. Ja, ein großes Thema diese Woche, wie es denn weitergeht in den professionellen Ligen mit Auf- und Abstieg. Aktuell ja ein großes Problem, dass sich die Aufsteiger nicht wirklich in der ersten Liga halten können. Positivbeispiel ist natürlich La Rochelle. Wenn wir auf die letzten, haben wir 2009 ist Racing aufgestiegen, damals als Aufsteiger sogar in die Playoffs gekommen, als bisher einziger in der Geschichte des französischen Rugbys. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Racing kein typischer Aufsteiger war. Aber selbst wenn man sich so anguckt, Lyon 2012, 2013, das einzige aufsteigende Team, das sich, oder aufgestiegene Team in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren, die sich sehr gut, oder die noch über die alte Regel Po auch, naja. Lyon, La Rochelle auch und eben Po und Brive, die in den letzten Jahren aufgestiegen sind. So richtig vorwärts geht's nicht. Ich meine, selbst Po, die ja nun wirklich über nicht wenig Kapital verfügen, kommen eben nicht über diesen 10. Platz hinaus. Sie kommen nicht aus diesem unteren Tabellendrittel raus. Muss man wirklich überlegen, was da in Zukunft gemacht werden kann, damit wir nicht, mittlerweile ehemals englische Verhältnisse kriegen, wo die aufgestiegenen Teams alle reihenweise wieder abgeschossen und nach Hause geschickt werden. Also kann es echt nicht weitergehen. Eine Alternative ist in jedem Fall wieder die Aufstiegsregel in der zweiten Liga zu ändern, dass wieder der Meister direkt aufsteigt und danach die Playoffs gespielt werden, während das Relegationsspiel darf. Dann haben wir zumindest nur noch einen Aufsteiger, der sehr benachteiligt ist, weil natürlich hast du natürlich das Problem, wenn du erst noch die Playoffs spielen musst, du kannst ja nicht wirklich planen, du hast ja keine Gewissheit, wie es weitergeht. Und zu dem Zeitpunkt, wo du dann dazu kommst, auf dem Transfermarkt zuzuschlagen, ist natürlich nichts mehr da. Oder sind nur noch wenige Spieler da, die einem wirklich weiterhelfen. Fand es ja eigentlich ganz clever, was Perpignan gemacht hat, dass sie letzte Saison quasi schon ihren Erstligakader zusammengestellt haben, um dann zu schauen, wir geben euch schon mal Spielzeit zusammen und wir müssen aber auch aufsteigen. Ich finde, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der anderen Seite, wenn es nicht geklappt hätte, dann gut, ich meine, Perpignan ist vielleicht eine Ausnahme, weil sie so verankert sind in ihrer Stadt und keine Konkurrenz haben, dass es vielleicht doch noch geklappt hätte. Aber wir haben ja auch in Albi gesehen, wie schief das gehen kann. Mit dem Albi ist es dreimal in Folge schief gegangen, aber wir sind ja nun wirklich nicht die einzigen. Gibt da ja einige Kandidaten, aber naja. Muss man wirklich schauen. Natürlich ist es fair zu sagen, Aufsteiger wird nicht. Na, aber auch Po zum Beispiel, Brief, die es ja nun wirklich nicht aus diesem Tabellenkeller rausschaffen, muss man eben schauen, was man in Zukunft machen kann, um das zu verändern. Werde ich über den Sommer, über die spielfreie Zeit sicherlich auch eine ganze Podcast-Folge drüber reden. Ist ein wichtiges Thema, spannendes Thema, zukunftsweisendes Thema. Aber ja, bis dahin. Reden wir noch über das letzte Spiel aus der Top 14. Clermont haben 29-26 gegen Stade Français gewonnen, mit Defensivbonus für die Gäste natürlich. Ja, Clermont, ich meine, das große Problem mit Clermont ist, dass sie, wenn sie wollen, ein sehr gutes Team sind, aber es fehlt einfach unglaublich an Konstanz. Tag und Nacht liegen bei diesem Verein so nah beieinander diese Saison. Ich meine, in diesem Spiel war es sogar zweite Halbzeit. Erste Halbzeit komplett dominiert. Morgan Parra, der am Ende der Saison nach Paris wechselt mit seinem 300. Spiel für Clermont. Aber da muss insgesamt schon. Ja, es ist bei der Führung, die sie hatten, natürlich kannst du dich ein bisschen zurücklehnen, natürlich kannst du den Gästen ein bisschen mehr Spielzeit geben und ein bisschen mehr das Spiel überlassen und dich ein bisschen schonen, aber du darfst sie halt nicht bis 29, 26 wieder rankommen lassen. So wird's halt dann doch nichts mit dem Champions Cup. Achter Platz, klar, ist drin. Ich sag mal, auch den 9. haben sie relativ sicher. 7 Punkte Vorsprung auf Po auf dem 10. Aber nur bis Platz 8 ist halt Champions Cup Qualifikation. Und das ist jetzt in dem neuen Format nochmal deutlich wichtiger, wo der Challenge Cup nochmal an Relevanz verloren hat. Ist das natürlich umso wichtiger für Clermont, auf diesen 8. Platz zu kommen. Aber es wird halt nicht einfacher. Die Konkurrenz ist halt schon enorm. Meine gut, nächste Woche geht's dann auswärts in Biarritz. Ich würde dort doch stark einen Bonuspunktsieg erwarten, wenn man es ernst meint mit diesem Champions Cup. Einmal auch Toulon spielt zu Hause gegen Pau, die nicht mal wirklich was zu holen haben. La Rochelle empfangen Stade Français. Toulouse spielt in Brive. Es wird halt wirklich eng. Aber gut, uns stehen ja generell entscheidende Wochen bevor. Jetzt am Wochenende der vorletzte Spieltag der Pro D2, der letzte Spieltag der National, oder der letzte reguläre Spieltag der National. Und auch in den unteren Ligen haben natürlich die Playoffs angefangen. Letzte Woche schon, dieses Wochenende die Rückspiele. Ich fange mal mit den Barrage an, denn neben den aufsteigenden Teams und neben den Teams, die die Playoffs für den Titel spielen und in die National 1 aufsteigen wollen, gibt es natürlich auch noch die Barrage-Spiele, Hin- und Rückspiele für den Aufstieg in die National 2. Zu den Details komme ich gleich, zu den einzelnen Spielen. Ich liste nur mal kurz die Teams auf, weil aus irgendeinem Grund schafft es keine Website, einfach mal eine Liste zu machen mit den Teams, die schon in die National 2 aufgestiegen sind. Deswegen lese ich das jetzt einfach mal von meiner Liste vor und komme danach zu den Spielen nicht im großen Detail, aber mit kleinem Detail. Limoges ist aufgestiegen in die National 2, genauso wie Lannemezan. Biarritz Châteauneuf-du-Pape ist mit aufgestiegen. La Seyne-sur-Mer, Le Stade Métropolitain, Marc-en-Barœul und das Bassin d'Arcachon. Theoretisch das Aufstiegsrecht hat Saint-Sulpice-sur-Lèze, aber der Verein, der schon seit einigen Jahren in der F1 spielt, hat schon bekannt gegeben, dass sie dieses Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen möchten, was absolut nachvollziehbar ist. Den anderen Teams, die jetzt den Aufstieg sicher gemacht haben, möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Klasse gehalten. Weiterhin viertklassig. Ist natürlich bitter für viele Teams in den unteren, auch die anderen Teams in der F1, die Klasse gehalten haben und seit letztem Jahr seit vor der Pandemie zwei Ligen weiter unten sind. Ist natürlich sehr, sehr bitter, ohne einmal abgestiegen zu sein mit der eingeführten National und National 2. Ist gerade für viele kleinere Vereine natürlich sehr bitter, weil das natürlich auch Einbußen bei den Sponsoreneinnahmen bedeutet. Klar ist natürlich, je weiter unten du bist, desto weniger Geld gibt es. Ne? Ist natürlich schon bitter. Marc-en-Barœul kann ich ehrlich gesagt wenig drüber sagen. Sie haben 46-12 gegen Oloron gewonnen. Das Hinspiel 23-26. Kann ich wenig drüber sagen, habe ich nicht verfolgt. Limoges hatten das Hinspiel gegen Moléon noch 20-6 verloren. Im Rückspiel dann jetzt 30-13 gewonnen. Moléon natürlich ein traditioneller Rugbyverein in Frankreich aus dem Baskenland unten. Camille Lopez unter anderem einer der großen Namen des Vereins, aber natürlich einige andere, die sehr, sehr enttäuscht sind, nicht weiter oben zu spielen. Für Limoges, natürlich für die Stadt vor allem sehr, sehr, sehr wichtig, haben wir dieses riesige Stadion gebaut halbe Stadion gebaut für den Fußball- und Rugbyvereine, die aber beide eigentlich nicht ansatzweise diese Tribünen füllen können. Das einzige Mal, wo dieses Stadion voll war, war bei dem Länderspiel gegen der Frauen gegen Italien, glaube ich. Aber da ja auch noch mit Pauline Bourdon, die ja aus Limoges kommt, als Lokalmatadorin, dann natürlich einiges gelockt. Aber es ist natürlich umso wichtiger für die Stadt und den Verein, dass das Stadion ein bisschen besser gefüllt wird. Das Bassin d'Arcachon, das Hinspiel gegen Anglais, 16-15, nur gewonnen. Derby natürlich, Anglais, eher ein Vorort von Bayonne. Bassin d'Arcachon im Großraum Bordeaux. Das Rückspiel haben sie dann 20-27 gewonnen. Bassin d'Arcachon, sagen wir mal, ich will nicht sagen, dass sie ein ambitionierter Verein sind, aber sie sind nicht unambitioniert. Also immer ein Verein, der immer mit dabei ist, auch immer gut mit dabei ist, aber jetzt nicht versucht, einen Aufstieg zu erzwingen. aber insgesamt natürlich sehr schön für den Verein, auch wenn ich nicht weiß, ob sie sich lange auf diesem Niveau halten können. Ich sag mal, das für uns interessanteste Duell war natürlich das die Serie zwischen Beauvais und Lannemezan. Beauvais natürlich der Verein von Sani Dembélé, deutschem Nationalspieler, und Mathieu Ducot von Lannemezan, auch deutscher Nationalspieler. Das Hinspiel 14-17 ausgegangen, das Rückspiel 12-15. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Drei Punkte galt es aufzuholen. Drei Punkte hat Beauvais aufgeholt im Rückspiel. Es ging in ein Penalty-Shootout, dass Lannemezan für sich gewinnen konnte. Auch etwas, das man nicht allzu häufig sieht. Mathieu Ducot hat für Lannemezan wieder durchgespielt, hatte ja fast die ganze Saison gemacht, während Sani Dembélé nicht mit von der Partie war. Allerdings muss man auch sagen, dass beide Teams nicht mit einer vollen 23 angetreten sind. Castres Sarrazin hat 26-19 gegen Biarritz Châteauneuf-du-Pape verloren. Das Hinspiel ging 35-26 an die Gäste. Die eigentlich sehr bekannte Weinregion, komischerweise eine Weinregion, die in Deutschland sehr populär ist. Ich finde sie ein bisschen mittelmäßig, wenn ich ganz ehrlich bin. Der Rotwein ist mir ein bisschen zu rauchig. Jetzt kommt es vielleicht auf den Jahrgang drauf an, aber komischerweise ein Rotwein, der sehr populär ist. Wir haben, oder ich sag mal, bei meiner Mutter um die Ecke gibt es zwei Weinbars und einen Weinladen, die nicht zusammengehören, die sich ausschließlich auf Weine aus dieser Region spezialisiert haben. Auch wenn man, sagen wir mal, im Supermarkt in die Weinregale schaut, sehr viele Weine aus dieser Region. War ja einer der ersten Vereine, die sich nach Bekanntgabe des Formats der National 2 nochmal verstärkt haben. Haben ihr Kontingent an Vollprofis verdoppelt, mussten davon aber einige unter der Saison wieder an andere Vereine abgeben, war dann finanziell doch eine zu große Würde, oder es sind nicht ganz so viele Zuschauer gekommen, wie sie gedacht haben, dass kommen würden. Aber ich denke insgesamt, und das ist, da werde ich gleich nochmal drauf kommen, generell das Problem sein wird. Saint-Sulpice-sur-Lèze hat 23-9 gegen den USC Soir gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann jetzt nachrücken. Das steht noch nicht so ganz fest, aber es kann natürlich sein, dass die dann nachrücken. La Seyne-sur-Mer, Verein mit zweifelhaftem Ansehen in Frankreich, haben 88-17 gegen Mazamet gewonnen. Das Hinspiel ja schon nicht unbedingt knapp, 10-43 für La Seyne-sur-Mer. La Seyne-sur-Mer sind dafür bekannt, sehr, wie formuliere ich das, gewalttätiger Verein zu sein. Das ist eine Sache, die sich immer mal wieder bestätigt, weil natürlich kleinere Zwischenfälle jetzt nicht so unnormal sind, aber sie haben schon sehr, sehr viele und sehr, sehr viel größere davon. Gab einige Spielerbrüche in den letzten Jahren, aber auch eben ein Verein, der sehr ambitioniert ist aus dem Großraum Toulon. Naja, das Stade Métropolitain hat 38-3 gegen Céré gewonnen. Céré unten in Nordkatalonien. Eine der für mich spannendsten Geschichten im Amateur-Rugby, weil sie einerseits sehr ambitioniert sind, andererseits sich seit 10 Jahren mit dem Rathaus um eine neue Tribüne streiten. Hatten ja damals sogar José Gier als Trainer. Der hatte ja in der Abstiegssaison war er noch bei Narbonne bei uns, und weil ich mir dachte, eine sehr interessante Verpflichtung, dass man in einen Winger investiert. Gut, der hat dann hauptsächlich im Center gespielt, aber dass man so viel Geld in einen Flügelspieler investiert, wenn die Probleme des Vereins eigentlich im Sturm liegen. So als würde man Chromfelgen an eine Mülltonne schrauben. Es war schon sehr faszinierend. Er hat sehr, sehr gut gespielt. Man hat immer gemerkt, er ist viel zu gut für diesen Verein. Aber konnte dann natürlich den Abstieg auch nicht abwenden. Und dann ist er dann zu Serie Sportive gegangen als Trainer. Ich glaube, als Hintermannschaftstrainer. Ich bin nicht ganz sicher, welche Funktion er genau hatte. Waren ja durchaus nicht unambitioniert damals zu den damaligen F1-Zeiten vor Einführung der National, waren ja immer in der Gruppe mit Narbonne. Und Narbonne hat sich sehr, sehr schwer getan gegen die Katalanen. War mal sehr faszinierend. Aber naja, aber dieser Streit im Rathaus und diese neue Tribüne, das ist ja wirklich, das hat ja Ausmaße angenommen. Es war spannend. Aber gut, kommen wir noch kurz zu den... Ne, und die anderen 16 Teams, die jetzt um den Titel mitspielen. Das sind natürlich die anderen 16 Teams, die auch in der National 2 spielen werden. So wie ich es verstanden habe, sind es 2 12er-Gruppen dann. Also beide, jeweils alle mit 22 Spielen, reguläre Saison und dann in die Playoffs. Ist dann quasi eine Halbierung der vierten Liga, wovon ich immer noch kein Fan bin. Weil letzten Endes, man sieht ja jetzt schon, dass man das riesige Unterschiede gibt. Und das Problem ist ja letzten Endes, man hat ja keine erhöhten Einnahmen. So, wir sehen in der National, die Einnahmen und die Zuschauerzahlen sind weitestgehend gleich geblieben. Das ist ein gutes Zeichen, versteht mich nicht falsch. Ich möchte das auch nicht kleinreden. Aber es sind ja keine TV-Rechte dazugekommen. Es sind ja keine riesigen Preisgelder dazugekommen. Es wird was, ein Spiel die Woche vielleicht auf L'Équipe übertragen. Das war auch zu F1-Zeiten schon so, dass ein Spiel, gut, jetzt kann man natürlich sagen, das TV-Geld wird unter weniger Teams verteilt. Okay, ja, gut, meinethalben. Aber die Kosten sind halt massiv gestiegen, weil man einfach einen deutlich besseren Kader braucht, um überhaupt die Klasse halten zu können. Und das wird in der National 2 natürlich genauso sein, dass die Investitionen steigen müssen, ohne dass die Einkommen steigen, ohne dass die Einkünfte steigen vielmehr. Ich meine, wir sehen es auch im Fußball, dort gibt es ja seit 2000 rum die National in der Form oder in der ähnlichen Form. Allerdings mit mehr Teams, erst mit 20 Teams und jetzt nur noch mit 18 seit 2013. Man hat es in der ganzen Zeit auch nicht geschafft, einen Übertragungspartner zu finden. Die Spiele werden alle auf Dailymotion übertragen. Ein Spiel die Woche dürfte theoretisch auf Canal Plus laufen, aber sie haben die Rechte nicht wirklich genutzt. Zieht halt nicht wirklich. Ich meine, wir sehen halt auch, wenn wir überlegen, wer aktuell in der National spielt, du hast 2 interessante Teams fürs generelle Publikum. Oder diese Saison nicht mal. Diese Saison nicht mal wirklich. Wer ist aufgestiegen? Stade Lavallois. Und wahrscheinlich, das steht noch nicht ganz fest, aber wahrscheinlich der FC Annecy. Aber es ist ansonsten ja nicht wirklich ein Verein in der dritten Liga, wo die Leute sagen, ja, das ist, dafür schalten sie ein. Nächste Saison vielleicht mit Nancy-Lorraine. Aber ansonsten ist das nicht wirklich interessant. Ein Zuschauerschnitt ist sehr schwierig. Also der beste, es gab ein Spiel mit 16.000 Zuschauern, Le Mans gegen Bastia. Und ansonsten sind wir bei, die Top bei 5.000. Alle die gleichen Vereine. Wir hatten in den letzten Jahren auch Zuschauerzahlen. Da hat Orléans um die 8.000 Zuschauer gezogen, aber es waren auch genauso viele Vereine dabei, die nur um die 400 Zuschauer gezogen haben. Und das sehen wir jetzt im Rugby auch. National 2 wird nicht groß anders sein. Ja, es ist schön, wenn die Zuschauerzahlen stabil bleiben, ist das perfekt, aber die Kosten steigen ja trotzdem. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Vereine sichtbarer werden, aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Faktor ist. Aber es ist, ich meine, klar, es ist zu früh, irgendwo ein Fazit zu ziehen. Wir sind jetzt bei 2 Jahren in der National. Die National 2 hat noch nicht mal angefangen. Ich rede davon jetzt nur, die Erfahrung aus dem Fußball zeigt halt, es wird halt im Allgemeinen eher als Flop gesehen. Natürlich hat Frankreich generelle Probleme mit der dritten Liga. Das funktioniert im Fußball nicht, das funktioniert im Rugby nicht. Einfach weil die Alternativen so groß sind. Sehr populär ist immer noch Handball, sehr populär ist immer noch Basketball. Mann, die Leute haben halt die Alternativen. Und Fußball hat eben weder Fußball noch Rugby haben wirklich diese dominante Stellung in Frankreich. Regional schon, aber eben nicht global, die dann eben eine dritte Liga auch finanziell lohnt machen würden. Aber gut, es ist zu früh, ein Fazit zu ziehen, aber ich glaube, darüber werde ich mich noch eine ganze Weile aufregen. Kommen wir noch kurz zu den Achtelfinalspielen oder zu den Rückspielen oder sagen wir erstmal das eine, das aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive interessant ist, nämlich Jacques-Cacquerin, die 25-20 gegen Rollet gewonnen haben, das Hinspiel schon 13-23. Mika Tjuminev hat diesmal gestartet, letztes Mal kam er von der Bank, glaube ich, und in diesem Spiel hat er gestartet. Jacques-Cacquerin damit im Viertelfinale gegen Vienne. Ansonsten die einzige Überraschung in dieser in dieser in diesem Achtelfinale das Weiterkommen von Rennes, die zwar das Rückspiel 26-9 gegen Florence verloren haben, aber da sie das Hinspiel 45-9 gewonnen hatten, natürlich weiter. Im Viertelfinale haben wir damit die Duelle zwischen Floirac und Périgueux. Saint-Jean-de-Luz muss dann gegen besagte Rennes ran. Rumilly gegen Nîmes, die zu den Top-3-Teams nach der regulären Saison gehört haben. Vienne, wie gesagt, gegen Carcarenière. Und zu den ganzen Spielen kommen wir dann, wenn es soweit ist. Geht ja jetzt direkt weiter. Aber dann sicherlich nochmal in deutlich kürzerer Form, als es ohnehin jetzt schon war. Weil dann haben wir natürlich mit Champions Cup und Pro de Deux und National den letzten Spieltag mehr als genug, über das wir reden können. Auch diese Folge ist deutlich länger geworden, als es bei einer einzigen Liga mit Spielbetrieb überhaupt das Recht gehabt hätte. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr meinem Gelaber zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ich hoffe, ihr habt es halbwegs interessant gefunden. Genießt dann am Wochenende die Champions Cup Spiele und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.